ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Zu meiner Vorbereitung auf die heutige SWR1-Leute-Sendung mit dem Bluthochdruckexperten Martin Middecke gehörte, wie schon erwähnt, der Gang zu meinem Apotheker des Vertrauens zum Blutdruckmessen. Jetzt mache ich das mit meinen 53 Jahren nicht sehr regelmäßig. Ist das schon ein Fehler?
Nein, Sie haben ja den Wert genannt.
Genau.
Der ist noch im grünen Bereich. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Apotheker dreimal gemessen und dann Mittelwert berechnet. Das ist vollkommen richtig, denn häufig ist tatsächlich der erste Wert höher, hat den Hintergrund, dass man doch so ein bisschen ängstlich vielleicht und mit einer gewissen Erwartungshaltung die Messung durchführt und dann tatsächlich während der Messung der Blutdruck schon ansteigt, dann nach ein, zwei Minuten nochmal nachmessen, nach Entspannung mal tief durchatmen, dann geht der Blutdruck auch wieder runter. Das ist das, was viele Leute erfahren, die selbst messen. Und deswegen sollte man wie bei Ihnen auch den Mittelwert dann von den drei Messungen nehmen. Nachdem Sie im grünen Bereich waren.
Sie waren schon so eine schwankende Bewegung mit der Hand. Also es ginge besser.
Würde ich sagen, also halbjährlich, jährlich den Blutdruck kontrollieren, auch wenn man keine Beschwerden hat, weil er macht ja häufig tatsächlich keine Beschwerden, wenn er hoch ist. Das wäre, sag mal, so die Empfehlung. Aber mit der Blutdruckmessung haben wir ja auch immer eine Pulsmessung. Ja. Wie war die denn bei Ihnen?
Also Blutdruck 132/83, Puls 79.
Ja, 79 könnte ein bisschen niedriger sein. Okay. Aber Sie haben erzählt, Sie sind zur Apotheke gelaufen.
Genau, es war warm.
Noch nicht ausreichend entspannt, also körperlich entspannt. Das kann die Ursache sein. Der Blutdruck geht sehr viel schneller runter in Ruhe als der Puls. Der hängt so ein bisschen nach. Also das passt dazu, dass Sie hingelaufen sind. Hätten Sie noch 5 Minuten gewartet, wäre wahrscheinlich auch der Puls weiter abgesankt.
Okay, aber es sind dann auch tatsächlich so Kleinigkeiten, dass Oberarmmessung genauer ist als am Handgelenk?
Ja, nach wie vor. Gar keine Frage. Der Hintergrund ist, wenn wir am Oberarm messen, liegt die Manschette in Herzhöhe. Mhm. Und wir wollen in Herzhöhe messen, weil tatsächlich der Abstand vom Herzen hinsichtlich orthostatischem Druck und so weiter eine Rolle spielt. Am Handgelenk ist okay, wenn das Handgelenk in Herzhöhe zum Liegen kommt. Okay. Also am besten, man verschränkt die Arme und legt den Messarm auf den anderen Arm in Herzhöhe. Oder man unterstützt es mit dem Kissen. Das wird ja dann in der Beschreibung der Blutdruckmessgeräte wird das ja empfohlen. Aber die Oberarmmessung ist nach wie vor, sagen wir, die wir eigentlich präferieren.
Okay, 120/80, so rundum, ist das der Idealblutdruck?
Ja, wir sagen 120/80 ist der optimale Blutdruck, weil er tatsächlich mit dem geringsten Risiko eingeht für Herz-Kreislauf-Erkrankung. Alle Grenzwerte sind natürlich willkürlich. Also das heißt ja nicht, dass mit 121/81 plötzlich ein Risiko besteht. Ja. Nur man muss in der Medizin ja quantifizieren, kategorisieren, um zu vergleichen. 120/80 bedeutet aber noch nicht auch der Zielblutdruck für Leute mit hohem Blutdruck. Also das machen wir abhängig von Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen, auf welche Werte der Blutdruck dann unter der medikamentösen Therapie zum Beispiel eingestellt werden sollte. Aber tatsächlich ist das Risiko, was mit hohem Blutdruck einhergeht, kommt sozusagen schon aus dem normalen Bereich, steigt langsam an und geht dann natürlich in Abhängigkeit von der Blutdruckhöhe, steigt es drastisch an. Aber 120/80 ist halt das, was wir aus epidemiologischen Untersuchungen kennen, ein optimaler Blutdruck, weil er mit dem geringsten Risiko verbunden ist.
Und ab wann sprechen Sie von Bluthochdruck?
Ja gut, wir haben nach wie vor unsere Definitionen anhand der Praxismessung 140/90. Selbstmessung hatten wir schon erwähnt, entspricht 135/85. Aber auch da muss man sagen, diese Grenzen sind natürlich keine starren Grenzen, sondern müssen auch ein bisschen flexibel gehandhabt werden. Dann haben wir natürlich eigentlich als wichtigstes diagnostisches Kriterium die ambulante Blutdrucklangzeitmessung, ABDM abgekürzt, über 24 Stunden. Da wissen wir tatsächlich innerhalb von 24 Stunden, wie ist das Blutdruckniveau. Wir haben ungefähr 70 Messungen pro 24 Stunden, aber das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dem tatsächlichen Blutdruck nähern, enorm. Und dann haben wir den Tag-Nacht-Rhythmus, der ganz unterschiedlich aussehen kann, insbesondere was die Nachtabsenkung betrifft, die ja normalerweise deutlich ausfallen sollte. Und tatsächlich ist der nächtliche Blutdruck im Schlaf gemessen, nicht die Selbstmessung in der Nacht, das ist nicht der nächtliche Blutdruck, sondern definitionsgemäß im Schlaf mit der Langzeitmessung, ist eigentlich der interessanteste Druck überhaupt, weil die Abweichung davon, also zu hoch, zum Beispiel bei Schlafapnoe-Syndrom oder Nierenerkrankungen, organischen Erkrankungen, natürlich Konsequenzen hat auch für die medikamentöse Therapie.
Ja.
Abendliche Dosierung, ja oder nein, zum Beispiel, ist davon abhängig. Also wenn es darum geht, wirklich zu entscheiden, liegt eine manifeste behandlungsbedürftige Hypertonie vor, dann ist tatsächlich die Blutdrucklangzeitmessung Goldstandard nach wie vor. In Deutschland Gott sei Dank sehr weit verbreitet. Wir haben vor 1994 so als erste deutsche Fachgesellschaft, Deutsche Hochdruckliga, Deutsche Hypertoniegesellschaft, die Normwerte publiziert für Tag-Nacht und die gelten heute noch weltweit. Und insofern kann man auch vielleicht erwähnen, der Tagesmittelwert entspricht dem Selbstmessgrenze 135,85 und die Nachtabsenkung auf 120:75. Das wären so die beiden wichtigsten Kriterien aus der Langzeitmessung.
Wir können ja mal die Ursachen für Bluthochdruck klären. Gibt es dazu eine Veranlagung auch?
Ja, eine genetische Veranlagung gibt es tatsächlich. Wir sagen ungefähr bei 30-50%. Also dann, wenn ein oder sogar beide Elternteile bereits hohen Blutdruck haben. Was genau dahinter steckt, ist nicht ganz klar. Es hat sehr wahrscheinlich was mit der Salzregulation zu tun. Deswegen sind diejenigen, die eine genetische Veranlagung haben, salzempfindlicher, salzsensitiver. Das heißt, sie reagieren mit ihrem Blutdruck stärker bei Salzbelastung, höherem Salzkonsum. Es gibt eine Fülle von genetischen Untersuchungen, große Projekte, viele Millionen sind ausgegeben worden in den letzten 20 Jahren. Man hat kein Hypertoniegen gefunden. Wird man auch nicht finden. Ist auch biologisch sinnvoll, weil der Blutdruck ist so wichtig für unseren Kreislauf als wichtigste Determinante, dass er nicht von einem Gen abhängig sein kann, sondern die Natur hat es so eingerichtet, dass mehrere Gene zuständig sind sozusagen.
Das deckt sich so ein bisschen, was Sie sagen mit dem Salz, auch mit dem, was Bernd Mosler, SWR1-Hörer aus Horb, geschrieben hat. Er sagte, viele sagen, dass es bei Bluthochdruck, dass man es mit Salz nicht übertreiben soll. Das stimmt, aber in der Nahrung ist halt überall ziemlich viel Salz oder zumindest genug Salz drin. Wer mit Bluthochdruck kein Problem hat, sollte das Mineral ruhig zu sich nehmen. Die Sportler brauchen es ja auch. Sie schwitzen es ja aus, sieht man ja, ja. Unter den Achseln die weißen Salzränder. Und das ist wahrscheinlich dann wirklich, da muss man dann als Patient mit Bluthochdruck tatsächlich darauf achten, dass man es ein bisschen drosselt.
Ja, ja. Also erhöhter Salzkonsum ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir wissen heute, warum und wie er zu hohem Blutdruck führt. Er führt zur Gefäßsteifigkeit. Und Gefäßsteifigkeit ist ja unser Thema auch heute, ist ein wichtiger Faktor, dann vor allen Dingen mit zunehmendem Alter zur Erhöhung des systolischen, des oberen Wertes führt, weil das Herz gegen steife Gefäße pumpen muss. Also Salz ist tatsächlich der wichtigste Faktor. Salzsensitivität war bei unseren Vorfahren vor 1000 Generationen war es ein Vorteil, weil Salz rar war. Heute haben wir es mehr im Überfluss und wirkt sich kontraproduktiv aus, wenn es zu viel konsumiert wird. Natürlich ist klar, bei Salzverlust, bei Sportlern und so weiter muss man Mineralien ausgleichen. Aber ansonsten sollte man darauf achten. Also meine Empfehlung ist, möglichst eben nicht mit Salz zu kochen, sondern dann am Tisch ein bisschen zu regulieren. Insofern ist das ausgeixte Salzfass, finde ich gar nicht so gut, sondern dann hat man insgesamt weniger Salz tatsächlich konsumiert. Und natürlich Fertigprodukte sollte man darauf achten. Es gibt Fertigprodukte, die haben wirklich viel Salz.
Wenn wir beim Essen bleiben, Fleisch ja oder nein, Alkohol, Rauchen, was haben diese Dinge für Auswirkungen auf den Blutdruck?
Na gut, Rauchen ist natürlich das größte Gefäßgift. Unabhängig vom Hochdruck. Und ist klar, Raucher entwickeln dann früher eine Gefäßsteifigkeit und dann geht der Blutdruck früher in die Höhe, früher als es altersbedingt wäre. Alkohol, ja, ist ein Riesenthema. Im Augenblick ja überall wird null empfohlen. Finde ich ehrlich gesagt wissenschaftlich nicht haltbar. Schwere Alkoholiker mit chronischem Konsum können eine schwere Hypertonie haben. Der Blutdruck sinkt, wenn die tatsächlich abstinent werden. Im niedrigen, moderaten Trinkbereich hat es eher, würde ich mal sagen, zumindest was den Rotwein anbetrifft, eher ein bisschen positive Eigenschaften. Da gibt es schöne Untersuchungen, die wirklich mal aus Spanien letztes Jahr, die wirklich mal gemessen haben anhand der Tartarsäure, was haben die Patienten tatsächlich getrunken und nicht nur nach eigenen Angaben. Das ist immer ein Problem bei dem Self-Reporting, also was Ernährung und Alkohol anbetrifft. Da kann man sich nicht so drauf verlassen. Also da gibt es inzwischen ganz, ganz gute Daten.
Welche Rolle spielen Alter und Geschlecht beim Bluthochdruck?
Der Blutdruck steigt mit dem Alter deutlich an, kontinuierlich. Beide Werte bis so in die fünfte Lebensdekade. Dann geht der untere Wert wieder runter, der diastolische Wert, und der systolische obere steigt weiter an. Das ist letztlich Folge der altersbedingten Gefäßsteifigkeit, die wir alle irgendwann erleiden werden. Ich sage immer so, ab 30 setzt die Materialermüdung ein. Das heißt, die Gefäße lassen nach in ihrer Elastizität. Und deswegen haben wir im hohen Alter diese große Diskrepanz zwischen systolisch und diastolisch, Druckdifferenz. Sagen wir mal jetzt für einen 70-Jährigen 150 zu 70 ist nichts Ungewöhnliches. Nicht? Das werden Sie beim Jungen gar nicht messen. Also man kann schon aufgrund der Amplitude, wie wir sagen, Differenz zwischen systolisch und diastolisch, kann man eigentlich schon auf Gefäßelastizität oder Steifigkeit Rückschlüsse ziehen. Beim 35-Jährigen könnten Sie messen vielleicht 135 zu 100. Das werden Sie beim 80-Jährigen nie messen.
Ein ganzes Buch hat SWR1-Leutegast Martin Middecke über Bluthochdruck geschrieben. Die Altersformel heißt es. Sie sagen, Auswirkungen kann Bluthochdruck vom Großhirn bis zum kleinen Zeh haben. Also wenn wir da mal sozusagen einmal durch den menschlichen Körper gehen, wo fangen wir an?
Ja, natürlich am Gehirn. Und tatsächlich ist für den Schlaganfall, aber auch für die Demenz, hoher Blutdruck der wichtigste und häufigste Risikofaktor. In Deutschland gehen wir davon aus, dass 20 Millionen Mitbürger und Mitbürgerinnen erhöhten Blutdruck haben. Mhm. Und alleine, wenn diese alle tatsächlich unter Therapie, sei es mit oder ohne Medikamenten, ihren Blutdruck in den Normbereich senken würden, würde die Lebenserwartung schon mal deutlich ansteigen für diese Millionen Menschen.
Und die meisten Menschen wissen es noch nicht mal unbedingt.
Weil man wir sagen ja Silent Killer, weil hoher Blutdruck keine Beschwerden macht. Stimmt nicht so ganz. Also häufig ist doch so ein morgendlicher Schwindel, morgendliche Kopfschmerzen könnte darauf hinweisen, dass der Blutdruck erhöht ist. Er ist ja vor allen Dingen in den Morgenstunden erhöht, nach dem Aufwachen, nach dem Aufstehen. Da wird der Kreislauf aktiviert. Das sind meistens die höchsten Werte im Vergleich zu den anderen Tageszeiten. Und das ist natürlich ein Problem, weil man etwas behandeln muss, weil es primär mal keine Beschwerden macht. Anders als beim Asthma, da habe ich Atemnot, die will ich loswerden. Deswegen messen, auch wenn keine Symptome, wenn noch keine Beschwerden bestehen, um zu verhindern, dass eben Schäden eintreten. Also Gehirn ist klar, dann kommen wir weiter runter, Augendurchblutung. Wir haben die hypertensive Fundus hypertonicus, nennen wir das, hypertensiven Erkrankungen am Augenhintergrund, an der Netzhaut, sehr häufig neben dem Diabetes, eine der häufigsten Ursachen für Durchblutungsstörung der Netzhaut und Erblindung. Dann Herz natürlich. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist der hohe Blutdruck nicht der Risiko für einen Herzinfarkt, sondern für die Herzschwäche, für die Herzinsuffizienz, wie wir sagen. Also die Herzmuskelschwäche. Für die Herzkranzgefäßerkrankung ist Rauchen nach wie vor an erster Stelle und Diabetes. Dann natürlich die Nieren. Für die Niereninsuffizienz, also nachlassende Nierenfunktion, ist wiederum der hohe Blutdruck neben dem Diabetes der Hauptrisikofaktor. Die Durchblutung der Beine, ja, da steht Rauchen natürlich, Stichwort Raucherbein an erster Stelle. In dem Buch geht es ja auch um Gesamtdurchblutung, nicht nur abhängig vom Blutdruck, sondern auch von anderen Faktoren. Genau.
Das Raucherbein will ich gleich aufgreifen, weil es gibt ein Kapitel, das heißt die Schaufensterkrankheit und das Raucherbein. Ich glaube, das Raucherbein ist uns leider über die Zigarettenpackung spätestens dann auch bekannt, weil es dann da schon mal gezeigt wird. Aber was ist die Schaufensterkrankheit?
Nee, man nennt das so, weil Patienten, die Beschwerden haben, nach einer gewissen Gehstrecke, dann durch Blutungsstörungen mit Schmerzen in den Waden, bleiben dann vorm Schaufenster stehen, damit sie das so ein bisschen kaschieren, bis der Schmerz nachlässt und laufen dann weiter. Deswegen nennt man das Schaufensterkrankheit.
Okay, der Begriff ist mir noch nicht untergekommen, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Und Sie sagen auch, dass die Haut ein guter Gradmesser eigentlich ist, um so ein bisschen zu checken, stimmt meine Durchblutung oder nicht? Wie kann ich das überprüfen? Sie haben ein Beispiel mit dem Winterspaziergang, geben Sie an.
Ja, die Haut ist natürlich als Thermoregulator, als Wärme-Kälteregulator ein ganz wichtiges, unser wichtigstes Organ. Gar keine Frage. Und wir merken es ja jetzt bei den hohen Außentemperaturen. Wenn wir nicht schwitzen würden, würde unsere Kerntemperatur erhöht. Und die Haut, die Durchblutung der Haut und die Hautgefäße kann man natürlich mit physikalischer Therapie, sprich Kneipp, Wechselbäder und so weiter, gut beeinflussen. Und wie die Reaktion ist, ich beschreibe das genau, wenn Sie im Winter mal bei Kälte mal ohne Handschuh laufen, ist das anfangs sehr unangenehm, weil es natürlich ein Kältereiz ist. Aber gut funktionierende Gefäße sorgen dafür, dass so nach einer halben Stunde sich tatsächlich die Hände dann auch erwärmen wieder. Und dann gibt es dann sozusagen eine Hyperämie, also eine erhöhte Durchblutung. So kann man das selbst so ein bisschen testen, ob die Durchblutung zumindest der Hautgefäße noch okay ist oder nicht.
Gehen wir jetzt mal dazu über, zu klären, was wir dagegen tun können. Ist das, ehrlich gesagt, schnell gesagt, Sport und gesunder Lebenswandel und fertig?
Sport ist auf jeden Fall gut. Körperliche Aktivität, Bewegungsaktivität vor allen Dingen. Da geht der Blutdruck weniger hoch. Die Herzarbeit wird über die Herzfrequenz geleistet. Und jeder, der selbst den Blutdruck misst, kann mal vergleichen. Blutdruck vor körperlicher Aktivität und danach. Und da wird man feststellen, dass tatsächlich nach sportlicher Aktivität der Blutdruck niedriger ist als das Ausgangsniveau, weil die Gefäße sich erweitern und der Blutdruck senkt. Ja, Gewicht spielt eine große Rolle, tatsächlich Körpergewicht mit einer der Hauptfaktoren, so im mittleren Lebensalter, wenn das Körpergewicht ansteigt, die Aktivität nachlässt, geht der Blutdruck leicht in die Höhe und insofern ist bei Übergewichtigen die Gewichtsreduktion auch sicher mit die effektivste Maßnahme, um den Blutdruck zu senken. Wir sagen ungefähr 1 bis 2 mm Hg, die Messeinheit für den Blutdruck pro Kilogramm Gewichtsreduktion, wenn man das mal hochrechnet, 15 Kilo, 5 bis 10 Kilo Gewichtsreduktion, das ist so viel, wie ein Blutdruckmedikament auch bewirken kann. Also das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Ernährung hat man das Salz schon angesprochen.
Genau, da haben Sie ein super Gemüse mir gerade noch während der Musik erwähnt.
Die rote Beete, genau. Das ist tatsächlich sehr gut untersucht, auch mit Langzeitmessung. Rote Beete haben einen blutdrucksenkenden Effekt. Warum? Sie sind nitrathaltig und unsere Mundbakterien aus dem Speichel machen tatsächlich aus dem Nitrat Nitrit und im Magen und im Darm wird es dann zu NO, Stickoxid, umgewandelt. Und Stickoxid ist ein gefäßerweiterndes Molekül. Normalerweise unsere Gefäße produzieren es selbst, das Endothel, also die Auskleidung der Gefäße, und führen zu einer Gefäßerweiterung. Und deswegen empfehlen wir nitratreiche Gemüse, also kein Nitrat im Trinkwasser aus der Gülle, sondern im Gemüse, da ist es wirksam und biologisch sinnvoll. Und auch ein bisschen im Mund behalten, auch wenn man zum Beispiel rote Beetesaft trinkt, damit die Bakterien, diese guten Bakterien tatsächlich auch ihre Wirkung entfalten können.
Okay, also ich weiß bei Ihnen, Sie laufen recht regelmäßig bis zu 3-mal die Woche. Das heißt, Sie ernähren sich sonst überwiegend von roter Beete. Also Sie befolgen das ganze Programm oder gibt es da bei Ihnen auch mal den ein oder anderen Ausreißer?
Ja, natürlich gibt's den Ausreißer. Was es nicht gibt, ist tatsächlich Junkfood und Fastfood oder extrem wenig, weil wir heute doch wissen, dass die hochverarbeiteten Lebensmittel sehr, sehr, eigentlich nicht mehr den Begriff Lebensmittel verdienen, weil wir wissen, dass es sehr problematisch ist. Nicht nur hinsichtlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere Fructose, muss man sagen, also die ganzen Softdrinks und so weiter, das ist, muss man schlichtweg sagen, bitte nicht, nein.
Stressabbau ist auch so ein Punkt, der immer genannt wird.
Stress ist ein ganz wichtiges Thema, chronischer Stress. Das Problem ist, wie misst man Stress? Nicht? Zigaretten
kümmert. Wie erkennt man den auch? Ne? Also, wie erkennt man den auch?
Deswegen.
Sich ein.
Spielt eine große Rolle, aber ist in der Medizin nach wie vor ein bisschen vernachlässigt. Weil wie soll man Stress messen? In der Praxis zum Beispiel. Zigaretten kann man zählen, Cholesterin können wir alles messen. Stress ist natürlich, der Blutdruck reagiert auf Stress. Man kann das selbst vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren, in stressigen Situationen zu messen. Dann Entspannung, zum Beispiel durch Tiefenatmung messen und sehen, wie der Blutdruck bei einem selbst reagiert. Also Blutdruck reagiert immer auf Stress. Aber bei chronischem Stress geht er dann auch nicht mehr runter, sondern manifestiert sich tatsächlich. Also mit Stress muss man sich auch im Arzt-Patienten-Verhältnis natürlich ein bisschen mehr beschäftigen, weil wir keine einfache Methode haben, um Stress zu messen. Herzratenvariabilität ist so eine Methode, die man anwenden kann, wird ja auch häufiger angeboten, aber das ist ein großes Thema. Wir gehen davon aus, dass ungefähr bei der manifesten Hypertonie, erhöhten Blutdruck, tatsächlich 20-30% chronischer Stress ein Hauptfaktor ist. Und wir beschreiben diese sogenannte maskierte Hypertonie. Maskiert heißt in der Praxis oder in der Klinik, vielleicht in entspannter Situation sogar normaler Blutdruck, aber im Arbeitsalltag zu Hause erhöhter Blutdruck. Maskiert, weil die Blutdruckmessung in der Praxis das tatsächliche Blutdruckniveau maskiert. Darum ist in dem Fall auch wiederum die Blutdruck-Selbstmessung wichtig, um mal auch im Arbeitsprozess zu messen oder daheim in Stresssituationen oder auch die Blutdruck-Langzeitmessung. Und die gehört behandelt. Also wir wissen, dass die maskierte Hypertonie genauso ein Risiko hat wie die andere manifeste Hypertonie.
Ihr Buch heißt Die Altersformel, wie uns eine gute Durchblutung gesund hält. Das Internet spuckt mir eine Altersformel aus, arbeitet damit der Herzfrequenz, heißt dann HF Max gleich 200 minus Lebensalter. Wie ist Ihre Formel?
Meine Formel ist HAB, H-A-B für Herzfrequenz, Atmung, Blutdruck, 60, 620.
Okay, die müssten Sie mir einmal aufschlüsseln, bitte.
Ich habe Herzfrequenz, Blutdruck und Puls genommen, weil man es relativ einfach messen kann.
Das Blutdruck sind ja die drei Werte, die auf dem Gerät oftmals angegeben
werden. Die zwei Werte, Blutdruck und Herzfrequenz, so wie Sie es selbst ja gemessen haben. Und Atmung können wir selbst zählen, nicht? Müssen einfach unsere Atemfrequenz zählen, ist normalerweise so um die 10 bis 15, das ist schon relativ viel. Wenn wir es schaffen, die Atmung durch Tiefenatmung, langsame Atmung zu senken auf 6, vielleicht sogar 4 pro Minute, ist das sehr effektiv und vor allen Dingen entspannt das gesamte Herz-Kreislauf-System. Also Tiefenatmung nach 1-2 Minuten ist die effektivste und schnellste Blutdrucksenkung überhaupt, wenn der Blutdruck erhöht ist. Und Herzfrequenz 60, ja, weil 60 ist ein Herz mit TZ, nicht als Maß für die Frequenz, ist tatsächlich die optimale Herzfrequenz in Ruhe, weil Schwingung von Herz und Aorta, Brustschlagader, synchron sind, sodass die Auswurffraktion, also das Volumen, was ausgeworfen wird vom Herzen, am besten weitergeleitet wird in die Peripherie durch die Aorta, die dann mitschwingt, synchron. Und eine niedrige Herzfrequenz ist natürlich guter Ausdruck einer körperlichen Fitness. Nicht deswegen haben ja Leistungssportler zum Teil deutlich niedrige Herzfrequenz. Also die Tour de France fahren, haben eine Herzfrequenz von 40. Mhm. Da würden wir beide vom Stuhl fallen.
Das stimmt.
Weil das zu niedrig wäre. Aber die Herzfrequenz ist tatsächlich auch, hohe Herzfrequenz ist tatsächlich auch ein gewisser Risikofaktor. Nicht so ausgeprägt wie die Hypertonie, wie der hohe Blutdruck. Und 120 als optimalen systolischen Blutdruck haben wir schon erwähnt. Natürlich gibt man ein bisschen mehr Luft in höherem Alter, gar keine Frage. Der diastolische Blutdruck, der untere Wert, spielt weniger eine Rolle, weil er mit dem Risiko weniger verbunden ist als der obere Wert. Der obere Wert ist mehr mit der Gefäßelastizität oder Steifigkeit verbunden. Daher diese Formel.
Okay, aber jetzt klingt das schon fast so, als bräuchte ich medizinische Vorkenntnisse, um das Buch zu lesen.
Nein, ich versuche das ja in einer Sprache zu formulieren, die jeder versteht. Hab natürlich auch nichts dagegen, wenn das Kolleginnen und Kollegen lesen und sich informieren über unsere Methode der Pulswellenanalyse. Das hat uns in den letzten 10 Jahren doch sehr viel weitergebracht, nicht nur den systolischen, diastolischen Blutdruck zu betrachten, sondern die gesamte Pulswelle und daraus ein paar neue Parameter abzuleiten.
Wer soll mit dem Buch angesprochen werden? Sie haben eben schon gesagt, 20 bis 30 Millionen Menschen alleine in Deutschland,
die hohen Blutdruck haben.
Aber es schadet ja auch nicht, bevor ich hohen Blutdruck bekomme, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Nee, meine Frau Christiane sagt jetzt allen Freunden und Bekannten, man kann nicht früh genug anfangen. Und so ist es ja tatsächlich. Also ich meine, mein Statement ist ja ganz vorn, also jung zu sein ist kein persönlicher Verdienst, aber fit zu bleiben bis ins hohe Alter, das ja wohl, nicht? Und da gibt es doch einiges zu tun.
Es gibt einen Nachtrag im Buch, der Wille macht's. Ist die Überschrift.
Ja.
Und da erwähnen Sie Ihren Schwager als Mutmacher.
Ja. Ja.
Also, stellen Sie uns den Mann mal vor.
Ich bin sehr dankbar, dass mein Schwager, der jetzt 88 wird, einverstanden war, dass ich seine kleine Geschichte mit einbringe in das Buch. Mein Schwager ist seit dem zweiten Lebensjahr kindergelähmt, damals Polio, es gab noch keine Impfung. Mhm. Bauch, Rücken, Beinmuskulatur gelähmt, das heißt, er ist im Rollstuhl und ist aber so fit, weil er tatsächlich über viele Jahre mit seinem Bike trainiert, also den Oberkörper mit den Armen und den gesamten Oberkörper. Das hat ihn so fit gehalten. Natürlich hat nicht geraucht, ist normalgewichtig. Und er ist in seinem Leben kumulativ so 150.000 Kilometer mit diesem Bike gefahren. Also da kann man nur den Hut vorziehen und sich ein Beispiel dran nehmen. Zeigt aber auch, dass obwohl er gelähmt ist in der unteren Körperhälfte und Rücken- und Bauchmuskulatur, dass alleine die Aktivierung des Oberkörpers durch das Gefäßtraining, dass sich das auf den gesamten Kreislauf positiv auswirkt. Und ich denke, das ist Vorbild. Muss man erstmal schaffen, so alt zu werden und so fit zu bleiben, obwohl man Polio hat und gelähmt ist.
Wir haben jetzt von Martin Middecke in SWR1 Leute gehört, eine gute Durchblutung kann ein längeres Leben mit sich bringen. Eine Absicherung ist das aber ja halt nicht. Sie hatten allerdings eben schon in der ersten Stunde auch in ein Verhältnis gesetzt, gute Durchblutung und Alzheimer. Wie passt das zusammen?
Ja, Alzheimer und vaskuläre Demenz, das sind die beiden großen Töpfe. Für die Demenz vaskulär heißt durch schlechte Durchblutung im Gehirn, hoher Blutdruck, steife Gefäße bedingt. Aber wir gehen heute davon aus, dass tatsächlich auch ein großer Teil der Alzheimer-Demenz aufgrund der Durchblutungsstörung manifest wird. Nur 1-2% sind ja erblich beim Alzheimer. Also dann, wenn tatsächlich Demenz sich schon mit 40, 50 zeigt im frühen Alter. Und der große andere Topf sind tatsächlich Durchblutungsstörungen des Gehirns durch die bekannten Risikofaktoren. Natürlich Rauchen, hoher Blutdruck steht ganz oben an, Gefäßsteifigkeit, all das spielt mit hinein.
Jetzt hat sich, seitdem Sie sich diesem Thema widmen, seit Jahrzehnten nämlich, einiges ja auch geändert, Diagnosemethoden zum Beispiel auch. Welche Möglichkeiten haben wir mittlerweile, um etwa die Gefäße checken zu lassen? Also Sie haben eben die Pulswellenanalyse angesprochen. Vielleicht können Sie die, wenn das verständlich ist, kurz erklären.
Ja, ja, okay. Also Pulswellenanalyse heißt, dass wir tatsächlich die gesamte Druckkurve, die aus dem Herzen kommt, über den Gefäßen, zum Beispiel den Oberarmgefäß, aufzeichnen. Also nicht nur den systolischen, diastolischen Blutdruck messen und bestimmen, sondern aus der Druckkurve kann man Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf den aortalen Blutdruck, also den Blutdruck am Herzen. Der wird berechnet aufgrund der Konfiguration dieser Druckkurve. Und es wird direkt gemessen, die Pulswellengeschwindigkeit als Maß für Gefäßelastizität oder Gefäßsteifigkeit. Pulswellengeschwindigkeit bedeutet, der Druckimpuls aus dem Herzen läuft über die Gefäßwand in die Peripherie weiter. Nicht das Blut selbst, das ist sehr viel träger, das Blut fließt langsamer. Man kann es vielleicht vergleichen mit einer Wasserwelle. Also wenn wir einen Stein ins Wasser werfen, breiten sich die Wellen aus, nicht das Wasser selbst. Verläuft die Welle im Sand, dann verläuft sie schön geschmeidig und so sollte es normalerweise sein mit unserem Gefäßen, dass das in der Peripherie, das heißt im Gewebe verläuft. Wenn die Wasserwelle gegen die Keimmauer schlägt, dann wird sie reflektiert.
Dann schwappt
sie zurück. Das ist die retrograde Welle, die zurückschwappt. Genauso ist es tatsächlich bei uns bei einer steifen Aorta. Also wenn die im hohen Alter oder bei Rauchern oder anderen Gefäßrisikofaktoren die Aorta, insbesondere die Bauchschlagader, versteift, dann wird tatsächlich die Druckwelle reflektiert und läuft zurück zum Herzen und erhöht den Druck am Herzen. Und diese Differenzierung kriegen wir heutzutage tatsächlich nur raus durch die Pulswellenanalyse. Und das hat insofern große Bedeutung, weil es die Konstellation gibt, dass der Blutdruck am Oberarm normal ist, aber zum Beispiel am Herzen erhöht. Und wir wollen eigentlich den Druck am Herzen natürlich im Auge behalten und auch behandeln, weil er näher an den zentralen Organen sitzt.
Und Sie haben über die Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt, geforscht. Sie haben auch eine App erstellt. Eine App, die mir oder jedem von uns eigentlich relativ schnell helfen kann.
Ja, schön, dass Sie es erwähnen. Die ganz einfach, die Hypertonie.app. Kann man runterladen im App Store oder auch bei Google. Mein Ansatz war, dass Sie direkt eine Rückmeldung bekommen für Ihren aktuell gemessenen Blutdruck.
Dass ich nicht nur Werte sammle.
Nicht nur Werte sammle und auswerte und schön grafisch darstelle, all das geht auch mit der App, sondern je nach Alter, Geschlecht, Medikation, schwanger oder nicht, ja oder nein, nach diesem Profil jeder Blutdruck Wert, der eingegeben wird oder direkt übertragen wird über App Store, App Health Store, gleich rückgemeldet wird, welche Bedeutung hat er. Ist gut eingestellt oder nicht oder was kann ich tun? Dann haben wir drin die geführte Tiefenatmung, hat man schon besprochen, als wichtigste und einfachste effektive Methode, um den Blutdruck rasch zu senken, nach 1-2 Minuten schon, gar keine Frage, gelingt das. Es ist drin eine Erinnerungsfunktion an die Medikamenteneinnahme und viele andere Anwendungen. Eine grafische Darstellung selbstverständlich über Blutdrucktrends, die man auch ausdrucken kann oder als PDF und auch dem behandelnden Arzt übermitteln kann. All das ist integriert in die Hypertonie-Amp.
Wir schauen mal auf die Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer zu dem Thema. Petra Schrauf aus Esslingen hat geschrieben, ich bin 65 Jahre alt, Bluthochdruck habe ich seit 20 Jahren. Mit Ramipril bin ich eingestellt, diastolischer Wert trotzdem immer um die 100. Ist das eine Auffälligkeit, wenn Sie das so hören?
Zunächst Ramipril, ein Arzthema, ist eine gute Substanz, gar keine Frage. Jetzt wissen wir natürlich nicht die Dosis, könnte wahrscheinlich erhöht werden. Und wenn es nicht reicht mit der Maximaldosis, müsste man noch was anderes hinzugeben. Wir haben Gott sei Dank heute eine sehr gute medikamentöse Auswahl mit gut wirksamen, nebenwirkungsarmen Medikamenten. Zum Teil auch in zwei- oder dreifach Kombinationen, fix in einer Tablette. Also ist ein großer Vorteil. So gelingt es eigentlich, jeden Blutdruck einzustellen mit dem, was wir heute an Spektrum an Medikamenten zur Verfügung haben.
Aus Zürich meldet sich Jörg und hat eine Frage, was das Geschlecht angeht. Männer, Frauen im Verhältnis Bluthochdruck, wer ist da anfälliger zum Beispiel?
Sehr, sehr wichtige Frage, denn wir wissen heute, dass Frauen und Männer in ihrer Blutdruckentwicklung mit dem Alter sehr unterschiedlich sind. Sprich, Frauen im gebärfähigen Alter vor der Menopause sind durch den Östrogenschutz vor Gefäßsteifigkeit geschützt und der hohe Blutdruck entwickelt sich erst danach. Sie haben in jüngeren Jahren deutlich niedrige Werte, aber überholen die Männer sozusagen nach der Menopause, so im 5., 6. Lebensdekade. Und das ist sehr wichtig, da muss tatsächlich gut gemessen werden und dann auch therapiert werden. Und das ist der Hintergrund, dass die Frauen dann tatsächlich auch die Männer mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen einholen und eventuell sogar überholen. Der Östrogenschutz fällt weg. Leider ist es nicht so, dass die Hormonersatztherapie das Problem löst. Das wäre natürlich sehr schön, wenn dadurch eben auch die Gefäßsituation aufgehalten werden könnte. Aber wir wissen heute auch hinsichtlich der Blutdruckmedikamente, dass sie unterschiedlich wirken bei Männern und Frauen. Das passt sehr gut zu diesem Konzept Gefäßsteifigkeit nach der Menopause, deutliche Zunahme. Zum Beispiel, nur um es zu erwähnen, die Calcium-Antagonisten, eine Substanzgruppe, wirkt bei älteren Frauen besser als bei Männern. Und das passt sehr gut dazu, dass eben die Gefäßsteifigkeit nach der Menopause bei Frauen etwas ausgeprägter ist als bei Männern.
Es heißt hier in der Nachricht auch noch, dabei habe ich kürzlich gelesen, die generelle geschlechterunabhängige Messung sei veraltet, genauso wie für Cholesterin. Und Cholesterin ist in Ihrem Buch auch ein Thema, nämlich die Cholesterin-Lüge.
Ja, Cholesterin ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor, da gibt es gar keinen Zweifel. Es gibt die sogenannte Homozygote Hypercholesterinämie, das sind vor allen Dingen aus Nahostfamilien, da haben die Kinder schon Herzinfarkte. Wir haben das früher in der Uniklinik in München, hatten wir so einige Familien, die können nur mit der Plasmapherese überhaupt behandelt werden. Wir haben aber in Deutschland auch bei uns die heterozygote familiäre Hypercholesterinämie, die ist nicht ganz so ausgeprägt, heißt eine genetische Störung und die muss behandelt werden. Die ist auch unabhängig von Körpergewicht oder Ernährung. Und ich kann es von mir selbst sagen, ich habe eine und ich nehme seit 40 Jahren tatsächlich Lipidsenker, bevor es die Statine überhaupt gab. Das waren die Fibrate damals. Und ich bin froh, dass ich damit mein LDL-Cholesterin im grünen Bereich habe.
Karl-Heinz Brunner aus Bad Krozing hat sich gemeldet, möchte etwas zum niedrigen Blutdruck wissen. Ab wann sprechen wir von einem niedrigen Blutdruck? Wann wird es kritisch?
Ja, es gibt keine klare Definition. Also unter 100 systolisch oder 80 mit Beschwerden natürlich. Normalerweise ist 100 zu 60 messen ja viele, auch junge Menschen. Das ist ja vollkommen okay und auch harmlos, wenn es keine Beschwerden macht.
Jetzt hat er keine Werte angegeben, dass wir da noch genauer drauf eingehen können. Christine Ammann meldet sich allerdings da wahrscheinlich von der anderen Seite der Skala. Ich bin 75, kein Übergewicht, ausreichend Bewegung. Trotzdem war mein Blutdruck ca. 140 bis 145 Eigenmessung. Der Arzt verschrieb Blutdrucksenker. Sollte man nicht zuerst nach den Ursachen suchen?
Ja, egal wie die Ursache ist. Der Blutdruck muss gesenkt werden, weil er ist ein Risiko. Egal, was die Ursachen sind. Und jetzt wissen wir keine weiteren Angaben. Natürlich muss die Nierenfunktion, Schilddrüsenfunktion, das untersucht werden, was normalerweise eben bei Routineuntersuchungen gemacht wird bei Menschen mit hohem Blutdruck, um zu schauen, ob es eventuell eine organische Ursache gibt. Aber organische Ursachen sind eben nur in 5% tatsächlich der Hintergrund für die erhöhten Werte.
Pia Adam hat sich gemeldet, ich habe kürzlich eine Langzeitblutdruckmessung 24 Stunden machen lassen, schreibt sie, außer zwei Ausreißern früh morgens im Bett und gegen 16 Uhr war alles im Normalbereich. Aber bei diesen beiden Werten war der obere Wert über 200, den unteren Wert habe ich leider nicht im Kopf, ich bin verunsichert.
Sehr gute Frage. Die Einzelwerte zählen nicht, sondern es zählt der Durchschnitt. Wir alle haben Spitzen im Alltag, das ist ganz klar, in Abhängigkeit von körperlicher, mentaler Beanspruchung. Und es zählt der Durchschnitt. Tagesmittelwert und Nachtmittelwert hatten wir erwähnt. Wie gesagt, Spitzen haben wir alle. Solange der Blutdruck wieder runtergeht, ist das okay. Aber in der Langzeitmessung zählen nur die Mittelwerte.
Weitere Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer an den Bluthochdruckexperten Martin Middecke. Bernd aus Weißach hat geschrieben, mit Anfang 60 messe ich meinen Blutdruck täglich und habe festgestellt, dass ich in der warmen Jahreszeit einen Blutdruck von 120 zu 80 habe, ohne Einnahme von Tabletten. In der kalten Jahreszeit der Blutdruck aber höher ist und nur mit Telmisartan 20 oder 40 Milligramm auf diesen Wert zu regeln ist. Sollen die Tabletten daher nur in der kalten Jahreszeit eingenommen werden?
Also tatsächlich spielt die Temperatur eine große Rolle hinsichtlich der Gefäßregulation. Das heißt, im Winter der Kältereiz macht eine Gefäßverengung und Blutdruckerhöhung. Wir gehen davon aus, die saisonalen Differenzen sind so um die 5 Millimeter Hg zwischen Sommer und Winter. Wird sich wahrscheinlich ändern, je nach Temperaturentwicklung. Mhm. Keine gute Idee ist es, sagen wir, die Medikation ohne Absprache mit dem Arzt dann deutlich zu ändern oder sogar abzusetzen. Telmisartan, by the way, ist ein gutes Medikament. Die Sartane, eine Fortentwicklung der Arzema, sind sehr gute Blutdruckmedikamente. Aber das sollte er eigentlich mit seinem Arzt besprechen.
Es gab mehrere Fragen bezüglich Ihrer App. Vielleicht können Sie da noch mal kurz sagen, wo man die findet, unter welchem Namen.
Ja, sie heißt tatsächlich ganz einfach Hypertonie Dot oder Punkt App und im App Store zu finden. Das Icon ist ein Herz, da steht drin 135,85, also die Grenze für den selbstgemessenen Wert. Hypertonie.app, ganz einfach zu finden, runterzuladen. Ist eine ganze Bibliothek hinterlegt mit all den Themen, die wir heute angesprochen haben. Also über 300 Beiträge zur Schwangerschaftshypertonie, zu medikamentösen, nicht medikamentösen Maßnahmen. All das ist auch einzusehen. Und eben eine Bewertung jedes Blutdruckwerts, der gemessen wird oder eingegeben wird oder direkt übertragen wird über Apple Health Store.
Klaus-Peter Wagner aus Reutlingen hat sich gemeldet mit dieser Frage: Wie wirkt sich ein extrem hoher Lipoprotein-A-Wert auf Blutgefäße aus und was sind mögliche Abhilfen gegen diesen hohen Wert? Vielleicht müssten Sie erst einmal mir zumindest den Lipoprotein-A-Wert erklären.
Ja, Lp-a ist ähnlich wie das LDL-Cholesterin eine Fettfraktion, genetisch bedingt. Das heißt, das hat mit Ernährung und Gewicht überhaupt nichts zu tun im Vergleich zum LDL-Cholesterin. Da spielt das Gewicht vor allen Dingen eine Rolle. Lipoprotein klein a ist noch nicht so bekannt, ist aber ein ganz wichtiger Risikofaktor für die Gefäße. Leider gibt es bis heute kein Medikament. Es sind einige in der Pipeline, also wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren was kommen. Umso wichtiger ist, eben die anderen Risikofaktoren zu beherrschen. Und Lp klein a, wenn Sie bekannt ist, dass sie Lp klein a erhöht haben, unbedingt die Kinder auch messen lassen, weil wie gesagt, es ist erblich, genetisch bedingt und man sollte es einfach wissen, um sich darum zu kümmern. Und eine medikamentöse Therapie ist in Aussicht.
Matthias aus Breisach hat sich gemeldet. Er hat sich vor einer gewissen Zeit eine Sportwatch gekauft, die den Bluthochdruck misst. Ich bin 70 Jahre alt, schreibt er. Die Uhr zeigt 75 zu 115 als relativ gesund. Trotz starker Raucher, starken Raucher bezeichnet er sich. Wie sicher sind solche Daten?
Ja, die Wearables sind okay für die Prävention, um selbst mal zu checken. Sag mal, für eine richtige medizinisch-klinisch wichtige Diagnostik erreichen sie eigentlich nicht, sondern da empfehlen wir nach wie vor Goldstandard, die 24-Stunden-Blutdruckmessung.
Rike meldet sich und möchte wissen, wie wirkt sich Fasten auf den Blutdruck aus?
Ja gut, Fasten ist gut, um Gewicht abzunehmen und Gewichtsreduktion, haben wir schon gesagt, senkt den Blutdruck bei Übergewichtigen, also Fasten. Fasten ist ein gutes Thema, gar keine Frage.
Das ist also auch Ihr Thema, Sie sind Intervallfaster.
Ich praktiziere immer schon Intervallfasten, das ist, man kann sich dran gewöhnen. Ohne dem könnte ich mein Gewicht nicht wirklich halten.
Das heißt, wir haben jetzt 10 vor 12 und Sie haben bisher noch nichts gegessen?
Nee, ich habe Kaffee getrunken, bei Ihnen den zweiten hier im Studio und gegessen wird demnächst. Aber ich habe keinen Hunger, das ist eine Gewöhnungssache.
Das kann man sich antrainieren. Ja. Ich habe hier noch eine Frage von Herrn oder Frau, nee, von Jürgen Rosenwald. Ich nehme neuerdings ein Sartan, Candesartan statt Beta-Blocker, vertrage den Wirkstoff gut. Frage, wie sieht bzw. kommentieren Sie als Experte das Sartanmittel, wenn man das Medikament langfristig nimmt und was kann ich noch zusätzlich unterstützend machen?
Ja, Candesartan, ein Sartan, ist eine gute Substanz, eigentlich ohne Nebenwirkungen. Das hat man sich vor 40 Jahren gar nicht vorstellen können, dass es sowas überhaupt gibt. Es gilt für alle Blutdruckmedikamente, je länger, umso besser. Es hat keinen Wirkungsverlust. Wenn es nicht mehr wirkt, dann liegt es an anderen Faktoren, Gewichtszunahme oder was auch immer. Aber Blutdrucktherapie ist eine Dauertherapie und bei vielen natürlich auch eine lebenslange Therapie, um den Nutzen der Blutdrucksenkung tatsächlich eben über lange Jahre auch zu erreichen. Und man kann Candesartan tatsächlich lebenslang nehmen, gar kein Problem.
Martin Middecke, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, dass wir alle noch sehr lange gesund bleiben, mit Ihrer Hilfe vielleicht einen Tick länger.
Ich danke für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.